Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Ich habe dich gar nicht gefragt, ob ich anfangen darf. Ich fange einfach an.
So weit sind wir schon in unserer Beziehung.
Ich habe dich gar nicht gefragt, ob ich anfange. Ich habe schon auf Rec gedrückt, Winfried.
Oh.
Hab dich mal.
Dann legen wir mal einfach mal los,
ja,
oder?
Ja, ich denke.
Sind wir ja gewohnt.
Ich wollte gerade sagen, bei dir ist das ja auch mittlerweile. Wir haben schon so viele Folgen gemacht, ne? Aber das ist auch toll. Wir haben jedes Mal neue Aspekte. Und ich habe mir auch für diese Folge etwas einfallen lassen.
Das ist das Schöne. Du lässt immer was einfallen. Das nicht so Schöne ist, ich weiß vorher nie.
Genau. Du musst jetzt reden. Nein. Ich habe mir überlegt, wir haben zwar hin und wieder mal dein Buch angedeutet, aber ich möchte gerne so ein bisschen hörbuchmäßig heute aus deinem Buch vorlesen und mit dir dann über vielleicht ein paar Passagen nochmal drüber sprechen.
Spannend.
Und hinterher nochmal gucken zwischen den Welten und nochmal unsere Highlights hinterher nochmal rausstellen. Gut. Erst mal einverstanden?
Total, bin gespannt.
So, erstmal steht natürlich in gelben Lettern Winfried Küppers drüber, die 7 Fähigkeiten der Besten, was sie können müssen, wenn sie nach ganz oben wollen. In den letzten 7 Kapiteln haben sie gelesen, welche 7 Fähigkeiten sie brauchen, um ganz nach oben zu kommen. Es geht um das gekonnte Nutzen von, das steht ganz am Ende deines Buches, weil du da nochmal aufschlüsselst, um welche Fähigkeiten es nämlich genau geht.
Ja.
1 Fokus, 2 Ziel, 3 Ratio, 4 Intuition, 5 Kreativität, 6 Empathie, 7 Resonanz. Das beschreibst du natürlich im Detail in deinem Buch. Ich möchte aber mit der Passage beginnen, vorne im Prolog, wenn du einverstanden bist.
Aber so, du kannst ich erzähle nachher eine lustige Geschichte dazu, weil das erste Mal vor.
Erst die lustige Geschichte erzählen. 12 Uhr mittags. Auf der Dorfstraße ist niemand unterwegs, als ich ankomme. Ein kühler Wind, der von den angrenzenden Feldern herüberweht, zerrt an meiner Jacke, als ich aus meinem Auto steige. Eine Dreiviertelstunde Fahrt, überwiegend über Landstraßen, liegt hinter mir. Gerd S. hat diesen abseits gelegenen Landgasthof als Treffpunkt gewählt, weil er vermeiden will, mit mir gesehen zu werden. Er hat mich einige Tage zuvor angerufen. Sie wurden mir empfohlen. Sie machen auch Karriereplanung? Klasse, dann würde ich gerne mal mit Ihnen reden. Ich betrete die urige Gaststube. Überall dunkles Holz. Eine lange Theke, an der einige Dorfbewohner sitzen und mich neugierig beäugen. Die Wirtin weiß schon Bescheid und deutet mit dem Finger auf den runden Tisch in der Ecke. Dort wartet Gerd S. schon auf mich. Ein Mann in den besten Jahren. Er hat schon viel erreicht, ist Abteilungsleiter, verantwortet ein Millionenbudget. Eigentlich ein toller Posten. Eigentlich. Er will mehr. Er weiß, er kann mehr. Er will ins C-Level. Was wolltest du zu der Geschichte? Wolltest du zu dem Prolog was erzählen oder zu der Geschichte vorher noch?
Nein, zum Prolog.
Erzähl.
Also, meine Frau hat den ersten Kapitel zuerst bekommen.
Ja.
Und mein Team hat es auch bekommen, nicht? Und dann erst das zweite Kapitel. Das erste Kapitel ist in diesem Prolog-Stil geschrieben, also sehr geschichtig, sehr blumig. Ich habe da einen Kollegen hinzugezogen, der Schriftsteller ist, der es nochmal sprachlich angepasst hat. Und dann sagt alle, wow, toll, macht Lust auf mehr. Und nach dem zweiten Kapitel sagt meine Frau, warum hast du nicht so weitergemacht wie das erste? Das wurde jetzt so sachbuchmäßig. Herrlich, herrlich, herrlich.
Wäre schön gewesen, ne, wenn du da darauf einen schönen Thriller aufgebaut hättest.
Ja,
aber darum
genau.
Geht's ja nicht in deinem Buch. Es geht ja darum, wirklich die. Aber ich finde natürlich auch trotzdem, dass es sehr schön geschrieben ist. Ich habe es mir ja durchgelesen komplett. Und ich finde, du hast ja trotzdem immer sehr viele Bilder auch. Du gehst ja auch mit der Tierwelt etc. so ein bisschen die Vergleiche, die Bilder. Finde ich ganz schön. Was sagst du zu dieser Situation? Ist das mit dem C-Level, ich meine, das ist natürlich schön dargestellt in dem Prolog. Das deutet eigentlich so, also es deutet an, was für Begegnungen du schon möglicherweise in deinem Leben hattest.
Das war auch so, nicht? Unser Mann ist ja heute im C-Level. Mhm. Das schreibe ich dann hinten im Epilog. Und davon hatte ich etliche Gespräche und ich fand das immer toll.
Also du warst wirklich in diesem Gasthof und es war wirklich so eine Situation.
Es fand so statt, es war auch wirklich so düster, es war echt urig. Und ich wurde echt beäugt, ja. Und dann kam ich damals noch mit Anzug und Krawatte rein. Mhm. Mache ich heute nicht mehr, ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Heute komme ich dann oftmals in Zivilkleidung, damit es auch wirklich nicht auffällt. Mhm. Aber es war schon sehr urig.
Ich glaube auch, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, das Thema Diskretion ist auch wichtig, ne, in deinem Job, ne? Weil natürlich nicht jeder irgendwie so. Das ist ja auch ein wichtiges Tool hier in diesem Podcast, dass wir immer die Diskretion haben, nicht irgendwelche Dinge genau anzusprechen oder genau zu sagen, um wen es sich da handelt, sondern eben allgemeine Informationen rauszugeben. Okay. Aber ich denke, es ist für dich auch sehr, sehr wichtig, da immer diskret zu sein. Ne?
Das ist Grundvoraussetzung. Aber das bist du irgendwann auch gewohnt. Ich glaube, du musst diesen Drang von jeher unterdrückt haben in meinem Business, dich selbst darstellen zu dürfen. Mit dem, was du erreicht hast, was du machen darfst oder mit dem getroffen hast. Also die spannendsten Treffen werden nicht jemand erfahren. Auch meine Frau kennt sich nicht, ist tatsächlich so.
Ja, klar, darfst du ja auch nicht.
Es gibt so Sachen, Ich habe zum Glück eine Frau, die nicht neugierig ist, die auch nie fragt, sondern die einfach weiß, ich bin wieder zu Hause und damit mir die Gegenwart genießt. Also sie ist sehr, sehr präsent. Das macht es mir natürlich auch sehr einfach.
Du bist fast sowieso James Bond oder so, so ein Spionageagent.
Nein,
so.
Weil der tötet die Menschen, das mache ich ja nicht.
Nein, du, das wäre schön, wenn du das nicht machen würdest.
Ja. Nein, wir sind ja einfach nur dienlich. Das ist ja das Besondere.
Ja.
Wir haben besonders viel Wissen uns aneignen dürfen. Wir dürfen viele Gespräche führen und wir dürfen anderen dienlich sein. Ohne eine zweite Agenda, ohne Hintergedanken unterstützen. Und in diesem Fall ging es wirklich darum, dass ein Manager sagt, ich möchte ganz nach oben, ich habe das Zeug dazu, nicht klar, schaffe es nicht. Hilf mir, es zu verstehen. Das ist eine Frage, die ich häufiger habe in allen Ebenen. Natürlich auch oft die Frage, wie kann ich Erfolg für die Firma
ja, klar.
schaffen. Ne? Ja, auch so die beiden Fragestellungen, die im Bereich Erfolg mir permanent begegnen und die mir am meisten Spaß machen.
Das weiß ich mittlerweile. Kapitel 4, Seite 49. Überschrift: Schnell, treffsicher, einfach. Wenn Sie Ihre Intuition nutzen, tun Sie aus wissenschaftlicher Sicht immer dieses eine. Sie verarbeiten in größter Geschwindigkeit eine große Datenmenge. Das ist eine Fähigkeit, ohne die die Menschheit nicht überlebt hätte. Wie diese Fähigkeit entsteht, steht auf einem anderen Blatt. Sie kann teilweise epigenetisch verankert sein, wie bei den Naturvölkern zum Beispiel, die in der Lage sind, Wasserlöcher zu finden oder durch Erziehung und Beobachtung entwickelt werden. In der Spiritualität gilt Intuition als etwas, was Sie nicht selbst durch Erfahrung sammeln müssen. Sie verbinden sich über Ihre Seele mit etwas Höherem und können darüber die nötigen Daten abholen. Egal woran Sie glauben, hilfreich ist die Intuition auf jeden Fall. Sie ist schnell, sie ist treffsicher, sie ist einfach und wenn Sie sie gut einsetzen, macht sie sie erfolgreich. So meinen viele Minister müssten in ihrem Ressort sehr viele fachliche Ahnung haben. Ein Bildungsminister sollte extrem gebildet sein, ein Gesundheitsminister am besten Arzt. Doch das ist Blödsinn. Denn Minister oder Ministerinnen sind in erster Linie Politiker, die über einen Wahlkampf ins Parlament eingezogen und über die Parteiarbeit in der Partei nach oben gekommen sind. Welches Ministerium ihm oder ihr dann anvertraut wird, hängt nur davon ab, welches gerade frei ist. Frau von der Leyen war beispielsweise Familienministerin, aber auch Arbeits- und Verteidigungsministerin. Kein Mensch kann ein breites Fachwissen in so vielen verschiedenen Gebieten mitbringen. Muss er oder sie auch nicht. Es geht bei seinem Erfolg um eine ganz andere Fähigkeit. Ach, ich liebe das vorzulesen, Winfried.
Hätte ich gewusst, dass du so gerne mein Buch vorliest, hättest du das einsprechen
können. Hätte ich ein Hörbuch einsprechen können?
Ich habe ein Hörbuch ja eigentlich gesprochen. Ja. Ich musste den ganzen Tag drin stehen und habe das Buch mindestens 5-mal gelesen, weil es nie geklappt hat aufs erste Mal. Es war die Hölle. Ich hatte einen sehr strengen, aber einen verdammt guten Regisseur. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an ihn. Aber das war schon...
Das Gute ist ja, die Leute hören ja gar nicht, wie oft ich mich versprochen habe, weil wir es alles einfach raus, meine ganzen Versprecher rausschneiden.
Ach komm, die zwei.
Ja, das war wirklich nicht viel, das gebe ich zu. Aber lass uns zum Ergebnis nochmal kommen, weil finde ich das auch nochmal gut zusammenfasst. Ich glaube, wir haben es auch schon mal in einer Folge so ein bisschen angedeutet. Mhm. Ne, also die Vorstellung, die viele davon haben, ist einfach grundsätzlich falsch, welche Fähigkeiten man haben muss, um nach ganz oben zu kommen.
Ja, das stimmt.
So also, einfach kann man es sagen.
Ja. Man, also die einen denken, ich muss immer nur das machen, was ich jetzt mache, nur halt viel besser, dann komme ich nach oben. Mhm. Und die anderen glauben, dass sie ganz besondere Ausgewählte sein müssen, um das zu schaffen. Man kann das nie erreichen. Völliger Blödsinn, du brauchst gewisse Skills für gewisse Tätigkeiten. Und eine Führung ist halt auch eine Tätigkeit. Und wenn du deine Intuition vertrauen kannst, weil du sie mit vielen, vielen, vielen Informationen gefüttert hast, dann... hast du richtig viel Spaß.
Die Passage mit dem, ich weiß, dass das auch immer sehr interessant ist, mit diesem, man verbindet sich mit der Seele und etwas Höherem gibt einem praktisch so einen Wink. Ich weiß, dass sowas ja auch sehr wichtig ist. Ne? Also da die offen für zu sein, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, und also man kann es ja ganz banal nehmen, dann ist deine Intuition ein Erkenntnisspeicher. Alle Erkenntnisse, die du reinmixst, bekommst du irgendwann in deine Intuition rein und kannst schnelle Entscheidungen treffen, kannst viel, viel Zeit sparen und kannst viel produktiver sein. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ich verbinde mich mit was Höherem, mit einer Akasha-Chronik, mit dem Universum, Feldenkreis fing so an. Ja, ist völlig egal, Urwissen, sagen die Naturvölker. Suchst dir aus, es sind eh immer dieselben Gehirnregionen. Das war für mich das Spannendste. Egal, ob du meditierst, betest, dich um dich selbst kümmerst, nachdenkst, kannst machen, wie du willst, es sind immer dieselben Gehirnregionen, die du ansprichst bei gewissen Tätigkeiten. Wir benennen es nur unterschiedlich. Und das darfst du ja selbst entscheiden, ob du es einem Gott zuschreiben willst, deinen unwahrscheinlichen Erfahrungsschatz, der geistigen Welt, den Elfen und Feen. Das meine ich jetzt nicht scherzhaft. Ich kenne Menschen, die glauben an Elfen und Feen. Das ist ja das Schöne an meinem Leben. Ich bin ja so ein Weltenwanderer, weil ich ja immer forsche und immer bin und habe tolle Menschen kennengelernt. Ich würde nie behaupten, ich wüsste, woher das kommt bei dem Einzelnen. Mhm. Ich respektiere, dass es da ist und das schätze ich. Und ich tue sehr viel dazu, dass es bei mir auch da ist.
Grundsätzlich ist ja immer eine schöne Eigenschaft eines Menschen, wenn man erstmal offen ist für solche Sachen und nicht direkt die Ablehnung annimmt, weil das macht einfach keinen Sinn. Ich kann ja, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, sagen, es ist nicht meins.
Ja, und ich finde, noch wichtiger ist zu schauen, was macht es denn mit mir? Also ich habe jemanden ich habe einen Freund, der hat es mal probiert, mit Spiritualität. Und der hat ganz spannende Antworten für sein Leben bekommen. Mhm. Wo auch jeder sagen würde, naja, hättest du drüber nachgedacht, hättest du vielleicht auch bekommen. Ja. Ist egal. Ja? Und dann aber nimmt er sich alles, weil er sagt, nee, das ist mir zu spirituell. Mhm. Und ich sag, hey, mir hat irgendjemand einen Tipp gegeben, der behauptet, der hat es woanders her, das ist ja seine Entscheidung, wo das behasse, was er denkt, was er hat. Aber der Tipp, der war klasse, den kann ich umsetzen.
Und es ist ja tatsächlich auch nicht immer eine Neuerkenntnis, sondern manchmal ist es sich auch die Zeit dafür genommen zu haben, wieder auf etwas fokussiert zu sein, was man vergessen hat.
Ja.
Ist ja auch oft in der Meditation so, dass du einfach so merkst, so, du hast die ganze Zeit schlechte Gedanken oder negative Gedanken, weil du glaubst, irgendwas läuft schief.
Ja.
Dann den Fokus darauf zu haben, zu sagen, naja, eigentlich weißt du ja, dass es eben eigentlich übertrieben ist und so schlimm gar nicht ist, aber irgendwie trotzdem so, ja.
Die 5 Phasen der Meditation. Eine davon ist die Selbstberuhigung. Ja. Und das hilft dir halt unwahrscheinlich, dein Leben besser zu managen und zu meistern. Der einzige Vorteil an der Spiritualität ist, sie gibt auch noch Hoffnung. Sie gibt dir auch noch eine Beziehung. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den du als rein intellektueller Mensch, der sagt, na, das ist alles Psyche, nicht hast.
Mhm.
Mit einem Grund, warum ich spirituell bin.
Mhm. Kapitel 5.
Mhm.
Die Überschrift lautet, Hauptsache es funktioniert. Ja, das klingt erstmal gut.
Okay.
Klingt nach dir.
Klingt nach mir. Darum habe ich es auch geschrieben, ich gebe es dazu.
Bei mir ist es die Natur, die meine Kreativität anregt. Ich bin hier am Bodensee hinaus an den See und am Ufer entlang gegangen. Ich habe mich in der Therme ins heiße Wasser gelegt und in die Ferne geschaut, wo sich vor dem Horizont die Schweizer Berge abzeichnen. Dort finde ich den Zugang zu meiner Kreativität. Und habe zum Beispiel in der Sauna dieses Buch geschrieben. Das hatten wir übrigens mal in einer, das fand ich ja sehr lustig mit dem Laptop. Dafür wurde ich von Kollegen bereits aufgezogen. Aber ich stehe dazu. Visionen entstehen nicht im Büro zwischen den Akten. Vielleicht sind es bei Ihnen ja andere Dinge, die den Fuchs in Ihnen wecken. Hierbei muss man kurz erklären, dass das Kapitel Der Fuchs geht um heißt, damit man das versteht. Vielleicht Powernapping, während außerhalb Ihres Büros das Hamsterrad kreist. Oder Sie holen sich jemanden dazu, der Ihnen hilft, Ihr System herunterzufahren und aus dem Alltag herauszutreten. Vielleicht ein Masseur, ein Medium, das Sie auf eine Seelenreise schickt. Einen Hypnotiseur, vielleicht einen Mentalcoach. Vielleicht holen Sie sich kreative Menschen an Ihre Seite, die Sie inspirieren. Denn ein kreatives Umfeld lässt auch bei Ihnen die Kreativität wachsen. Öffnen Sie sich Menschen, die für ihre Kreativität berühmt sind. Erfindern, Künstlern, kreativen Wissenschaftlern wie Einstein, Innovatoren wie ein Steve Jobs. Gehen Sie zum Beispiel in Biografien auf die Entdeckungsreise nach den Quellen der Kreativität und Inspiration. In der Bibel ist es Gott, der die Menschen inspiriert. Bei Naturvölkern sind es schamanische Reisen, die den Weg zu neuen Ufern offenbaren. Oder im Falle der Beatles ein Guru. Aber was auch immer Sie wählen, Hauptsache es funktioniert. Da haben wir den Satz wieder.
Ja.
Haben wir gerade ja auch schon mal angedeutet, finde ich auch wirklich wichtig. Finde ich auch schön, dass du solche Passagen in dem Buch mal drin hast. Und die Geschichte mit der Sauna, darüber hat sich meine Frau kaputt gelacht, dass du da mit dem Laptop in die Sauna durftest. Ja?
Gibt eine Therme, die ich kenne, wo es möglich ist.
Ja.
Sage ich jetzt auch nicht schon wieder, welche das ist, sonst
das wird zu viel Werbung. Wobei wir können uns
eigentlich so voll, das ist meine Sorge, die ist immer so schön angenehm leer.
Ach so.
Ja, das hier im Bodensee liebt sich ja sowieso schön. Aber ich glaube auch, was man nicht unterschätzen darf, diese Kreativität, wenn die verloren geht, geht halt auch die Fähigkeit, auf Krisen zu reagieren, verloren.
Mhm.
Dann reagieren wir zwar irgendwie und managen die Krise, aber wir sind nicht mehr proaktiv. Und das ist sehr, sehr schwierig dann. Und eine der häufigsten Fragen, die ich in den letzten Jahren bekomme, ist, was können wir anders machen? Was ist Innovation? Ja, wie können wir uns frisches Blut reinholen? Es gibt Corporate Startups, also Firmen, die Startups bei sich ansiedeln, um diesen Jungbrunnen dabei zu bekommen. Das ist ja auch so spannend daran. Und
das Krisending hast du auch, also die Krisengeschichte hast du in deinem Buch auch nochmal erläutert. Ich könnte jetzt ganz viele Passagen da vorlesen wollen. So. Ja, aber
du hast mein Buch echt gelesen.
Ja, ich weiß, dass du darüber gesprochen hast, über der Zusammenhang zwischen Krisen und Kreativität.
Also von daher ist diese Polarität des Gehirns absolut spannend.
So, und weißt du, was wir jetzt machen? Zwischen den Welten.
Okay.
Wir haben es eben schon mal mit den Kapiteln so ein bisschen zwischen den Welten. Ich komme mit Fakten um die Ecke.
Oh, Hilfe.
So.
Du und Fakten.
Ja, ich versuch's mal.
Bin ich gespannt.
Systemkompetenz zwischen den Welten.
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich hätte komplett völlig falsch gelegen. Ich lasse dich jetzt auch gar nicht raten. Ich sag's dir einfach, aber möchte mal gerne wissen, was du dazu sagst. Die UNESCO hat gesagt, dass weltweit 1,793 Milliarden Bücher geschrieben werden und erscheinen. Mhm. Boah, das ist Wahnsinn. Ich bin ja so ein Stephen Hawking-Fan und der hat ja gesagt, man kann ja in einem Leben gar nicht alles lesen, was es gibt. Ich meine, wenn man das hört, dann ist das natürlich logisch, weil das wird
ziemlich schwierig. Auch sprachlich schwierig.
Ja, sprachlich auch schwierig.
Auch im Deutschen schaffen wir es nicht, alles zu lesen.
Und er hat das ja in so einen Zusammenhang gesetzt mit der Digitalisierung und das Computer, wenn das computergestützt wäre. Okay. So, dann kommen wir ja wieder in den Bereich rein, die wichtigsten Fakten rausstellen und dann von 1,793 Milliarden Büchern nur die wichtigsten Dinge mal eben kurz ins Hirn schießen. Mhm. Und dann hat man relativ viele. Also hättest du diese Zahl erwartet?
Nein.
Ist hoch, ne?
Ja,
oh, Wahnsinn.
Extrem.
Ja gut, du hast ein Buch geschrieben, ich habe ein Buch geschrieben.
So.
So. Zwei von zwei.
Genau.
7 Milliarden Menschen gibt es auf der Welt, oder? Mhm. Ja, das ist schon, das ist ja schon wirklich jede Menge.
Naja, aber die Menschen haben ja viel früher angefangen mit dem Büchern schreiben.
Naja.
Also das meistverbreitete Buch ist immer noch die Bibel. Mhm. Die meisten Sprachen, am meisten Publikationen.
Und ich weiß, dass du zu Hause in deinem Zimmer, wo du Meetings hältst, doch hier diesen Brockhaus im Hintergrund noch.
Stimmt.
Also das heißt, du hast auch ein paar Zeilen da.
Ja, und ich lese das Zeug auch noch. Ich bin auch einer von der Oldschool. Ja. Ich mag haptische Bücher. Ja.
Du hast dich auf den Weg gemacht, diese 1,7 Milliarden zu lesen. Ne?
Nein.
Ich weiß zwar nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche es.
Genau. Wenn ich alt genug werde.
Ja, genau.
Jetzt glaube ich an die Reinkarnation, also habe ich schon ein paar gelesen. Ich habe es nicht mehr dran erinnert wahrscheinlich.
Ich finde ja, bist du auch ein Querleser?
Ja, natürlich.
Ja, total, ne? Also ich mache das auch. Also ich gucke mir immer, ich versuche mir dann die logischen Zusammenhänge, wenn ich dann so ein paar Wörter sehe, das hängt wahrscheinlich so mit dem zusammen, das lese ich dann gar nicht richtig auch.
Ja.
Du machst das wahrscheinlich.
Funktioniert.
4.900 Bücher am Tag, nur um die Rechnung nochmal aufzumachen, habe ich eben kurz schnell im Kopf ausgerechnet.
Ja. Also.
4.900 Bücher. Ich finde, das ist auch mal eine schöne Zahl, dass man das weiß.
Ja.
So, kommen wir zu den Highlights dieser Folgen.
Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
Winfried, das Buch Die 7 Fähigkeiten der Besten, was sie können müssen, wenn sie ganz nach oben wollen, haben wir in dieser Folge mal ein bisschen dargestellt. Wir haben ein paar schöne Passagen, glaube ich, rausgefunden, haben es nochmal ein bisschen eingeordnet. Ich konnte auch nochmal ein bisschen klugscheißen hier mit meinen Zwischen den Welten. Hast du nochmal die Highlights für uns, vielleicht auch so in Bezug ein bisschen auf deine Vortragsgeschichte?
Also das Buch gibt es ja als Vortrag, das halte ich ja bei Firmen immer wieder mal als Keynote. Es sind eigentlich ganz wichtige 3 Blöcke. Das eine ist, es beginnt immer mit uns selbst. Du musst wissen, wofür du stehst, was ist deine intrinsische Motivation. Unser intrinsisches Ziel ist unser Motor, das treibt uns an. Und du musst dich darauf fokussieren. Wenn du das kannst, dann gehst du in die Wirksamkeit. Wenn du selbstwirksam bist, dann hast du Power. Das ist der zweite Kreis unseres Erfolgskreises. Und der besteht im Prinzip darin, dass du die Polaritäten des Gehirns ausnutzt. Mhm. Rationelles Denken, Intuition, Kreativität. Das sind 3 Widersprüche eigentlich. Wenn wir die so mannigfaltig wie möglich ausnutzen, auskaufen, dann sind wir besonders erfolgreich. Das muss man mal sehen. Und das dritte ist dann, wenn wir uns selbst verwirklichen, selbst in Erscheinung treten, erfolgreich sein wollen, selbst verwirklichen, dann gehen wir einen Schritt weiter und holen andere Menschen mit ins Boot. Mhm. Und gründen eine Bewegung, ein Unternehmen, eine Stiftung, was auch immer. Darum arbeite ich so gerne in der Stiftung. Da kann man andere Menschen nutzbringend anstecken und voranbringen. Und wie man das macht, wie kann ich andere Menschen in den Bann ziehen, das ist so ein Teil, den wir da nochmal erklären.
Und in dem Vortrag gibt es natürlich dann noch viel, viel mehr im Detail das Ganze, aber das ist auch sehr, sehr spannend. Ich finde immer deine 3 Kreise immer sowieso sehr so verdeutlicht. Es sind eigentlich 3 einfache Kreise, aber trotzdem passt es dazu.
Warum mache ich sie dauernd auf?
Ja.
Ich kann inzwischen ganz ordentlich Kreise malen.
Ja, das stimmt. Du bist also zirkelmäßig unterwegs.
Ja, ne? Ja, und das, obwohl ich ja in Kunst, ach, hör auf.
Guck mal, andere machen Zirkeltraining im Sport.
Ja, da geht es der Ausgleich. Schön, dass du meinen Schwachpunkt im Sport gemacht hast. So. Wir verzichten heute auf Fotos zu machen. Ich habe echt zugelegt, das brauchen wir nicht zeigen.
Nein.
Und du bist immer so durchtrainiert.
Ja, aber dein Oberarm, mit dem du den Zirkel machst, der ist gut.
Das ist es angelegt.
So. Winfried, danke für die Folge. Ich finde es immer wieder spannend. Und
ich danke dir.
Wen es interessiert, das Buch gibt es natürlich auf der Seite. Guckt mal, die 7 Fähigkeiten besten, kann man ruhig nochmal sagen, den Titel.
Danke.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.